Aus dem Matthäusevangelium lese ich aus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 40 Tage und 40 Nächte fastete er, danach hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag zu diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden. Er entgegnete, es steht geschrieben, nicht von Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und er stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, sein Engel ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Da sagte Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, fort mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, zum Herrn deinem Gott sollst du beten und ihm allein dienen. Da lässt der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit schrieb mir jemand, er könne im Vater unser nicht mehr beten und führe uns nicht in Versuchung. Das könne er nicht mehr beten. Und er fügte hinzu, ich kann einfach nicht glauben, dass Gott absichtlich versuchen würde. Er würde gerne beten, führe uns durch die Versuchung. So wie im Psalm 23, ja. Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ja, kann man ja auf den ersten Blick ja so verstehen. Eine Hilfestellung zu empfangen in unbequemen und sehr schweren Zeiten und Gott begleitet uns hindurch. Ja. Und ein anderer schrieb mir, jetzt hätte er endlich herausbekommen, dass Vater unser sei falsch übersetzt. Es müsse heißen und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Klingt auch wieder einleuchtend. Führe uns in der Versuchung. Aber ist im Vater unser von Hilfestellung die Rede oder von Problemen, die Mühe machen und mit Gottes Hilfe sind sie zu bewältigen? Dann wären tatsächlich widrige Umstände in unserem Leben gemeint und eine Versuchung wäre eine Herausforderung, ja, möglicherweise eine Gewissensfrage. Oder so etwas, wie in der Werbung ja beschrieben wurde, ja die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt oder sowas ähnliches. Ja, dann wären zwar unsere Lebensumstände fraglich und doch wäre mir Gott in der Versuchung nahe und er wäre uns hilfreich nahe. Was aber, wenn Gott selbst es ist, der mir fremd wird? Oder fremd zu werden droht. Oder fremd zu sein scheint. Immerhin heißt es ja hier in der sogenannten Versuchungsgeschichte bei Matthäus, der Geist Gottes habe Jesus in die Wüste geführt, dass er dort versucht werde. Wenn Gott fremd zu werden droht, dann bekommt Versuchung einen anderen Charakter. Als der Herausforderung, dann bekommt Versuchung den Charakter eines Schreis. Eines Schreis zu Gott hin. Wer bist du? Ich fühle mich haltlos. Ja, mein Vertrauter, mein Gott wird mir unberechenbar. Wort Gottes, Bibelverse werden plötzlich brüchig. Und der Terror des Nichts erschreckt. Ja, das blanke Nichts, wie es scheinen will. Und es bleibt der Schrei ins Dunkle, erlöse uns von dem Bösen. Und wer dann noch mit dem Vater unser betet, der schreit danach, dass es nicht so sei, wie man es jetzt erlebt, nämlich Gott als Fremder. Also gegen eigene Erfahrung, gegen eigene Logik, gegen eigene Deutung, der Schrei durchs Dunkle hindurch, dass in Verzweiflung und in Hoffnung ein Weg ist, obwohl man ihn nicht sieht. Wer mit dem Vater unser bittet, der geht aufs Ganze. Und er bittet, ja, er schreit, lass es bitte nicht zum Äußersten kommen, dass ich an dir irre werde. Ich hab's nicht in der Hand. Und wir haben in solchen Situationen auch nicht den dogmatischen Überblick, ja? Oder irgendwelche Erklärung. Wir haben den Schrei, der durchs Dunkle hindurchdringen soll. Man kann wie ein Abraham mit seinem Sohn Isaak losgehen, obwohl man nichts versteht. Und auf jenen Punkt zugehen, an dem sich alles entscheiden wird. Entweder Gott als Ungeheuer, wie in der Geschichte, ich meinen Sohn verliere. Oder Gott mir an dem Punkt seine Verheißung wieder gewiss macht. Wie eben auch in der Abraham-Isaak-Geschichte. Ich hoffe, jedem von uns bleibt solch eine Situation erspart. Wenn aber, dann sei er oder sie gewiss, mit der Bitte, erlöse uns von dem Bösen, wird das Dunkle durchdrungen. Und darum lasst uns gerne bei der Formulierung, die uns Jesus mitgegeben hat, bleiben. Er spricht von der größten Herausforderung, dass uns Gott fremd wird. Und er selber, Jesus, hat sie erlebt. Und Glaube ist eben auch ein Glaube an den Grenzen unseres Lebens. Und der Glaube ist auch eine Grenzkraft, eine Kraft an der Grenze. Wo alles nach normalen Maßstäben scheitern müsste, glaubt dieser Glaube, führt einen Weg weiter durchs Dunkle hindurch. Ja? In dieser Spannung von den brutalen Fakten auf der einen Seite, die uns schreien lassen, wo ist denn dein Gott? Und auf der anderen Seite die Sehnsucht nach Leben. Da empfängt man plötzlich Hoffnung. Eine Hoffnung, die befriedet. Eine Hoffnung, die auch unsere Grenzen durchbricht. Eine Hoffnung, die Hoffnung auf Gott ist, angesichts des Bösen. Und nun zur Matthäus-Geschichte, zu dem, was Jesus erlebt hat für uns und mit uns. Und so zunächst einmal, wir sollten es nicht als eine Vorbildsgeschichte oder eine Bewährungsgeschichte lesen, so wie ein Mensch in einer besonderen Situation herausgefordert ist und sich bewährt hat unter stärkster Anstrengung, sondern wir sollten sie als Gottesgeschichte lesen hier. So sagt es Matthäus gleich am Anfang. Wir sollen diese Geschichte für uns als Gottesgeschichte lesen. Der Geist aus Gott führt den Sohn aus Gott in diese Situation, in die Wüste. Wozu? Damit wir die unglaublichste Nachricht hören und die zugleich unentbehrlichste aller Nachrichten, dass Gott selbst sich verbirgt in deinem Schmerz der Versuchung. Da, wo du das erlebst, Versuchung, dieses Gott ist mir fremd, da soll uns diese Geschichte helfen und sagen, schau, und Gott verbirgt sich dennoch darin, auch wenn du es nicht mehr so sehen kannst. Man soll von unserem Gott reden, der nicht dabei gewesen ist wie ein Zuschauer und sich das, was wir durchmachen, angeschaut hat von weit ferne. Schon gar nicht wie einer, der uns schlägt, sondern wie einer, der selbst geschlagen wird, wie später am Kreuz. Und so wird uns berichtet von Jesus, der dieser Versuchung ausgeliefert wird, ausgeliefert an die größte aller Zerreißproben, dass ein Mensch schreibt, mein Gott, warum? Einer, der dabei ist, der die Intensität dieses Schreies miterlebt, dem kann man nichts mehr vorwerfen. Einer, der dabei ist, du in der Versuchung, wo Gott fremd wird. Und er in der Versuchung, wo er die Grenzkraft des Glaubens durchmacht. Und die Versuchung Jesu, wenn wir uns sie nochmal anschauen, ist hier wie eine, erscheint wie ein Griff einer Würgeschlange. Ja. Von Mal zu Mal wird es intensiver. Beim ersten Mal, das ist der Realitätstest. Ja, zeig, was du glaubst, Jesus. Beweis, was du bist. Und Glaube und Erfahrung stimmen dir überein. Das ist die Frage am Anfang. Na, solche Fragen gehen schon unter die Haut. Vor allen Dingen, wenn sie bösen, also wenn sie zersetzenden Ursprung haben, wie hier. Zeig mal, was du glaubst, ja? Und das wollen wir mal gucken. Zeig mir mal Beweise in deinem Leben. Und Jesus birgt sich in einem Bibelwort. Er findet in dieser Attacke, findet er Ruhe in einem Bibelwort. Es steht geschrieben. Und wie gut, dass uns das auch möglich ist. Und wir haben die Erfahrung auch gemacht, dass man sich in einem Bibelwort bergen kann. Übrigens dieselbe Erfahrung, die Luther gemacht hat damals. Dass ihn dazu geführt hat, gesagt, allein die Heilige Schrift. Weil er die Erfahrung machte, man kann sich in einem Bibelwort bergen. Aber jetzt der weitere Zugriff, die Würgeschlange, sie drückt fester, der festere Zugriff, genau dahin, wo eben noch Geborgenheit möglich war, nämlich im Bibelwort, da kommt die nächste Attacke. Der Böse kommt mit böser Vorsatz mit einer Bibelstelle. Der Böse kommt jetzt selbst mit einer Bibelstelle, wo du eben noch Geborgenheit gefunden hast und will diese Geborgenheit zerstören. Und was dich oft getröstet hat, fühlt sich plötzlich kalt an. Und dringt nicht mehr durch. Ein Bibelwort, mit dem du gelebt hast, das dir immer wieder Trost gegeben hat, es ist plötzlich wie brüchig, wie Sand, es bröselt. Aber Jesus kann die Intuition entlarven. Und er sagt, treib dein Spiel nicht mit Gott. Gott ist immer noch anders als unsere Erwartung und unsere Vorstellung. Und jetzt der letzte Zugriff. Das Böse verbirgt sich nicht mehr in Fragen, sondern startet ein Frontalangriff, unausweichlich. Jetzt wird gesagt, ich. Der Blick ins Böse ist unausweichlich. Das Böse fordert Hingabe an die böse, bittere Realität. Und das meint, wenn wir es erleben, Resignation, Kapitulation, Aufgabe. Das Böse will alle Hoffnung auf diesen Gott ersticken. Das heißt Hingabe an die bittere, böse Realität. Spürt ihr? Jesus mit uns und Jesus für uns im Äußersten, was der glaubende Mensch durchmachen kann. Und Jesus erwidert, ich glaube dir nicht und deiner Herrschaft nicht. Ja, das Böse mag noch so realistisch und aufdringlich das letzte Wort haben. Ich glaube ihm nicht. Ich setze meine Hoffnung auf Gott, der in allem zu finden ist, auch da, wo ich es nicht mehr wahrnehme und kaum glauben kann. Und an diesem Punkt, genau an diesem Punkt erfolgt hier in der Geschichte, und ich denke, wir können es und haben es auch erlebt, geschieht plötzlich eine Wandlung. Die Macht des Bösen, nämlich Gott fremd erscheinen zu lassen, bricht plötzlich in sich zusammen hier. Und was eben noch unter falschem Vorzeichen angeboten wurden als die große Show, nämlich eine Engelerfahrung, das wird jetzt auch noch mal erlebt, aber ganz anders. Es fällt jetzt zu. Am Anfang sollte er die große Show machen mit den Engeln. Und jetzt plötzlich geschieht Wandlung. Und es ist hier so beschrieben. Und es kamen Engel und dienten ihm. Es fällt zu. wo Gott fremd zu werden droht, mag es wirklich ein langer, schmerzhafter Weg sein. Aber Gott selbst verbirgt sich darin und er wird sich zeigen. Er wird sich dir zeigen, der Gott, der die Toten lebendig macht. Ein kleines Erlebnis noch zu dieser Wandlung einer Krankenschwester, die lange, lange mit Demenzkranken gearbeitet hat und an einen Punkt gekommen ist, wo sie einfach nicht mehr kann. Weder ihre Arbeit, noch versteht sie Gott mitten darin, der dieses elende Chaos zulässt, Desorientierung, den Nächsten nicht mehr erkennen und sich selbst immer fremder werden. Und sie kommt an einem Punkt und sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mache Schluss. Der letzte Tag ist gekommen und sie hilft einer alten Dame wieder beim Anziehen und sie schaut sie an, meine Liebe, wie heiße ich eigentlich? Und wieder kommt diese unendliche Trauer und Resignation in ihr hoch. Aber bevor sie damit weiterkommt, sagt die alte Frau und zeigt auf das Kreuz, das in ihrem Zimmer an der Wand hängt und sagt, offensichtlich bei großer Klarheit für den einen Moment und mit einem Lachen, meine Liebe, die meiste Zeit habe ich keine Ahnung, wer ich bin, aber er weiß es. Und das genügt. Das allein zählt. Und in diesem Moment, sagt sie, ist es in mir gewandelt. In diesem Moment konnte ich weitermachen. Aber es musste erst zu dieser dramatischen Zuspitzung kommen, bis hinein in die Versuchung, wo sie auch Gott als Fremden erlebt hat. Zum Schluss jetzt noch einmal an den Anfang zum Vater unser, zum Gebet. Wenn wir im Vater unser beten und führe uns nicht in Versuchung, dann reden wir mit unserem Gott über Versuchung. Und das ist für mich auch nochmal ein deutlicher Hinweis. Mit Gott über Versuchung zu reden gehört ins Gebet. Versuchung zu erleben gehört ins Gebet. Da, wo auch Wandlung geschehen kann. Ins Gebet gehört auch der Schrei nach Gott ins Dunkle hinein. Auch wie kannst du, den ich doch so als liebenden Gott kennengelernt habe, wie kannst du das zulassen? Wer bist du eigentlich? Liebe Schwestern und Brüder, im Gebet haben solche Fragen und solche Schreien Sinn. Alles in ein Gebet hineinlegen und sei es die ganze Verzweiflung. Und da kann auch Wandlung passieren. Dort kann auch Engelerfahrung passieren, erleben. Engel, die dir dienen werden. Sie haben einen Namen. Dass Engel dir dienen, merkst du daran, dass in dir wieder so etwas ist wie eine Stimme, die sagt, ich glaube dir. Ich glaube an dich. Ich traue dir, mein Gott. Und ich vertraue mich dir ganz an. Wenn das wieder in dir ist, ja, dann haben Engel angefangen, dir zu dienen. Wünsche uns diese Wandlung. Amen.